Ja, liebe Gemeinde, wer von euch glaubt an die große Liebe eures Lebens? Immerhin, ja. Und wer von euch hat sie schon gefunden? Und wer sucht noch? Fiese Frage. Wenn man denn dann gefunden hat und einen festen Bund eingehen will, dann gibt es ja so zwei Möglichkeiten in der Kirche. Man kann sich vom Pastor etwas vorsagen lassen und sagt dann hinterher ja mit Gottes Hilfe. Das ist die einfache Variante. Empfehle ich in der Regel, weil stressfreier. Oder es gibt die andere, wo man sich gegenseitig ein selbstformuliertes Eheversprechen gibt. Also zum Beispiel sowas wie, liebe XY, ich möchte dir ein liebevoller, fürsorgender Ehemann sein, mit dir deine Lebensfreude teilen, das Leben jeden Tag genießen, als könne es der letzte sein. Ich würde dir Kraft schenken in Zeiten, in denen du erschöpft bist, für dich da sein in guten und schlechten Tagen. Vor Gott nehme ich dich, liebe XY, zu meiner Frau und will dich alle Tage lieben und ehren als dein angetrauter Mann. So eine Art Eheversprechen begegnete uns auch in der Bibel zwischen Gott und Mensch. Und daraus möchte ich uns vorlesen, ist auch der Predigttext Jesaja 54. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, der Zebaoth ist sein Name und dein Erlöser. Er ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau. Und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und nicht mehr mit dir schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und so der Spitzensatz in dem Ganzen ist wohl wirklich dieser letzte Satz, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wenn wir so die Verheißung mal aufschlüsseln wollen, dann können wir sehen, dass sich ganz viel im Leben von Israel auch genau so dann vollzogen hat. Zeit von Jesaja, muss man ein bisschen zurückdenken. Es war eine sehr unruhige Zeit. Ein bisschen was von diesem, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, hatten die gerade erlebt. Berge und Hügel, das steht ja auch für Stabilität. Die kriegt man eigentlich nicht so leicht weg. Die Israeliten hatten Berge und Hügel, die ihnen weggebrochen sind. Dinge, auf die sie sich verlassen hatten. Sie glaubten lange an ihre Könige. Sie vertrauten lange an Propheten, nur dass das die Falschen waren. Sie glaubten und vertrauten lange in benachbarte Verbündete. Und alles das war weggebrochen, als Jesaja diese Worte schrieb. Die Könige, die sie vertrauten, wurden gefangen genommen. Die Worte der falschen Propheten, es ist Frieden, es wird schon nichts passieren, haben sich als zu leicht erwiesen, auch zu leichtfertig. Und alle vertrauten Verbündeten, die hatten sie im Stich gelassen. Erst fiel das Nordreich in die Hände der Assyrer und dann der Süden, da wo Jesaja lebte, in die Hände der Babylonier. Wenn man das Bild mal nimmt, Berge und Hügel, auf die man sich verlässt, was wären denn eigentlich unsere Berge und Hügel und Fundamente? Worauf vertrauen wir, dass es uns helfen wird, dass es uns schützen wird, dass es für uns sorgt, dass es uns so ein Leben voller Sinn und Glück und Freude ermöglicht? Ist das die Arbeit, die einen erfüllt, für die man zumindest Geld bekommt? Ist es der Ehepartner, sind es die Kinder, sind es die Freunde? Ist es etwas, was man besonders gut kann? Oder ist es etwas, was gar nichts mit einem zu tun hat, so direkt ist die Regierung? Wir leben in so einem toll regierten Land irgendwie, vergleichsweise mit anderen Ländern geht es uns ja auch mega. Oder, das war so in meiner Jugend eigentlich, die Grundfeste des Vertrauens, Wissenschaft und Technik wird es schon richten. Was immer noch irgendwie auftaucht, irgendein schlauer Kopf wird schon eine Lösung finden. Und klar, das sind natürlich alles wunderbare Dinge. Das sind Dinge, die hilfreich sind, die uns im Leben unterstützen. Aber wie alles Hilfreiche, man kann das auch zu falschen Göttern machen. Das ist das, was ja in Israel auch ständig passiert ist. Nicht, dass die Sachen schlecht waren. Es war nicht schlecht, Bündnisse einzugehen. Es war nicht schlecht, einen König zu haben. Aber das zu hoch zu hängen. Und zu sagen, das wird mich, das wird uns retten. Das hat nicht funktioniert. Weil alle diese falschen Götter erschüttert werden können. Es gibt Zeiten, da werden die Festen, die Grundfesten des Lebens erschüttert. Da werden Unterstützungssysteme brechen weg. Es gibt Zeiten, in denen unser Herz von der Liebe zu diesen Dingen so gefangen genommen wird, dass sie uns sogar ablenken, den wahren Gott zu erkennen, den Jesaja ja praktisch als Ehemann beschreibt. Der, der dich gemacht hat, ist dein Mann. Also in diesem Bild sind wir alle die Frau von Gott, das Volk von Gott. Und in dem Moment, wo man das aus dem Auge verliert und so diesen falschen Dingen zu viel Gewicht gibt, da handelt man eigentlich, so sagt die Bibel das ziemlich brutal, wie so ein Ehebrecher. Man lässt eigentlich den eigentlichen Partner im Stich. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, über Gott so in menschlichen Bildern zu sprechen. Aber es ist, glaube ich, doch ein gutes Bild. Weil so diese Beziehung zwischen uns und ihm, das ist ja doch, wenn es gut läuft, wirklich so eine Liebesbeziehung. Und es ist auch ein Stück weit exklusiv. Friedrich hat einen ganz schönen Vergleich aus unserer Welt mal aufgeschrieben. Hört mal hin. Müsst ihr euch eine kleine Szene vorstellen. Also Kopfkino ist jetzt angesagt. Einsam sitzt er fassungslos im Wohnzimmer auf der Couch. Es ist nicht sein Wohnzimmer, es ist auch nicht seine Couch. Es wird langsam dunkel draußen. Er musste raus, einfach weg von ihr. Er konnte es nicht mehr mit ansehen. Seine Hände liegen auf seinem Schoß, die eine Hand zur Faust geballt. Er springt auf und läuft hin und her. Wie konnte es nur so weit kommen? Hat er ihr zu viele Freiheiten gelassen? Warum war sie ihm so fremd geworden? Er setzt sich auf den Boden, Tränen strömen über sein Gesicht. Sein Magen zieht sich zusammen, wenn er daran denkt, wie sie zuletzt schweigend vor dem Fernseher saßen. Wie egal er ihr geworden ist. Wenn er sie küssen wollte, starrte sie nur kalt nach vorne. Als er ihre Hand nehmen wollte, griff sie nach den Zigaretten. Sein Kopf sinkt auf die Knie, lange sitzt er so da, bis es ganz dunkel geworden ist. Sein Handy blinkt auf, eine neue Nachricht. Ob sie sein Weggehen bemerkt hat? Im Predigttext heißt es ja, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Es gibt offensichtlich auch einen Gott, der verlässt, der sich im Moment des Schmerzes abwendet und sein Gesicht versteckt. Einen kleinen Augenblick. Wie lange mag der wohl bei Gott sein? Zeit ist sowieso so ein Ding. Es gibt interessante Statistiken. Wenn unser Leben vorbei ist, dann haben wir 6 Monate an einer Ampel gestanden. 4 Monate Spam-E-Mails geöffnet. Ein halbes Jahr nach verlorenen Sachen gesucht. Und 5 Jahre bei verschiedenen Dingen gewartet, also zum Beispiel bei Rewe an der Kasse. Ja, es gibt Dinge im Leben, die wir tun und die Zeit vergeht total schnell. Und es gibt andere Dinge, die scheinen ewig zu dauern. Wir warten darauf, dass unsere Frau noch in einem weiteren Geschäft einkauft. Oder dass die Tochter endlich mal Klamotten findet. Ich habe inzwischen gemerkt, dass es wenig Sitzgelegenheiten für Männer in Kaufhäusern gibt. Wir warten auf dem Stuhl des Zahnarztes, auf unser blaues Wunder, auf die langsame Bedienung im Fast-Food-Restaurant. Ist auch witzig, langsame Bedienung im Fast-Food-Restaurant. Man wartet länger, als man isst. Man wartet darauf, dass die Ampel endlich umspringt, damit man noch rechtzeitig zum Termin kommt. Ich glaube, jeder von euch hat so seine eigenen Favoriten. Israel fand seinen kleinen Augenblick des Wartens ganz schön lang. Und ich glaube, sie fragen sich ziemlich oft, wann reißt denn der Himmel wieder auf? Wann und wie und wo lässt Gott sich wieder blicken? Und vielleicht kennt ihr diese Frage im Leben, wann reißt der Himmel wieder auf? Den Israeliten damals standen tatsächlich schlimme Zeiten bevor. Die Dinge würden so schwierig werden, dass sie sich wirklich von Gott nicht mehr geliebt fühlten. Und faktisch muss man aber sagen, eigentlich hatten sie sich das schlicht nur selbst eingebrockt. Nichts von dem, was sie erlebten und erlitten, wäre etwas, was Gott als Strafe etwas hätte schicken müssen. Wenn man genau hinguckt, hat er nur für mehrere Jahre seine schützende Hand abgezogen. Er hat sie das ernten lassen, was sie gesät haben. Und das war für sie schwer genug. Wer weiß schon, wie oft Gott in unserem Leben seinen Daumen noch zwischen irgendwas hält und wir wissen das gar nicht. Und wie unser Leben aussehen würde, wenn er tatsächlich uns einmal ernten lassen würde, was wir säen. Irgendwann war für Israel die Zeit des Wartens vorbei. Gott versprach ihnen, dass er sie als seine geliebte Frau wiederherstellen würde. Er würde vergeben, er würde mit großer Sehnsucht und Barmherzigkeit wieder in die Beziehung mit ihnen gehen. Im Predigttext, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Gott, der sich selbst als treuen, als liebevollen Ehemann beschreibt, beschreibt sich auch als der Erlöser, der immer daran arbeitet, dass das mit uns wieder hinkommt, dass das wieder funktioniert. Er selbst tut alles, was nötig ist, um uns zurückzuholen. Und das vor diesem wahnsinnigen Bild, dass eher Berge weichen und Hügel hinfallen mögen. Und da kann man jetzt an echte Berge mal denken. Wenn man lange genug wartet, ist auch mal ein Berg abgetragen. Aber Gottes Liebe ist so unerschütterlich, die wird praktisch nie abgetragen. Seine Barmherzigkeit wird nicht aufhören. Und das selbst einem Volk gegenüber, das ihm nicht treu geblieben ist. Er wird sein Volk, er wird uns nie aufgeben. Und vielleicht können wir uns heute noch Zeit nehmen, Gott für seine Liebe zu danken, die sich für uns nie ändern wird, die wirklich unvergänglich ist, unvergänglicher als die Berge in den Alpen oder was immer dir an Berg jetzt noch einfällt. Es gibt einen Theologen, D.L. Moody, der sagte einmal, ganz gleich, wie tief du gesunken bist, ganz gleich, wie deine Gesinnung war, du magst niedrig sein in deinen Gedanken, Worten und Taten, du magst selbstsüchtig sein. Dein Herz mag vor Verderbnis überlaufen, aber Jesus wird sich deiner erbarmen. Er wird tröstende Worte zu dir sprechen. Er wird dich nicht kalt behandeln. Er wird dich nicht schmähen, wie es vielleicht die Menschen auf der Erde tun. Sondern er wird zärtliche Worte sprechen. Worte der Liebe und der Freundlichkeit. Komm einfach sofort, er ist und bleibt dir für immer treu. Und vielleicht würde Jesus, so ähnlich wie der Mann am Anfang, auch zu uns praktisch so ein Gelöbnis neu sprechen. Jetzt müssen wir in die richtige Ecke gucken. Jesus ist im Moment nicht mehr der am Kreuz, er ist der Auferstandene, wo das Kreuz eigentlich leer ist. Er ist der, der für uns da sein kann, unsichtbar hier und heute. Und vielleicht sagt er dann ungefähr Folgendes. Meine Lieben, schaut das leere Kreuz an. Ich hänge dort nicht mehr, weil ich hier mitten unter euch sitze. Daran soll euch das leere Kreuz erinnern. Ich möchte euch ein liebevoller und fürsorglicher Bruder und Freund und Mann sein, der mit euch eure Lebensfreude teilt. Ich möchte euren Kindern ein ebenso liebevoller Freund sein und sie gemeinsam mit euch zur Liebe Gottes erziehen. Ich werde euch Kraft schenken in Zeiten, in denen ihr erschöpft seid. Ich will für euch da sein, in guten wie in schlechten Tagen. Vor Gott, meinem Vater, nehme ich euch, meine Lieben, zu meiner Gemeinde und will euch alle Tage lieben und ehren als euer angetrauter Mann. Wenn ihr das leere Kreuz seht, dann seht ihr auch meinen Schmerz. Nehmt die Finsternis wahr, die ich durchbrochen habe mit meinem Leben. Wisst um meine Tränen und meinen Ärger, wenn ihr vergesst, was und wer mir wichtig ist. Wisst um meine Traurigkeit, wenn eure Terminkalender so voll sind, dass kein Platz mehr für mich oder einen meiner geringen Brüder ist. Dann seht mich wieder an und nehmt wieder meine Hand, denkt an mein Treueversprechen und wisst, dass ich es bin, der den Himmel für euch immer offen hält. Ich verspreche euch, was in Jesaja gesagt wurde. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde kommen sollen. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über euch zürnen und euch nicht schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich komme zum Schluss. An dieser Stelle sind wir tatsächlich in einer neuen, in einer anderen Position als das alte Israel. Dass wir diesen Erbarmer haben, der einen Zorn alles auf sich genommen hat, damit nur noch diese Versöhnung, Wiederherstellung da ist. Wo Gott wirklich sein uneingeschränktes Ja, ich bin für dich da spricht. So wie es auch in der Taufe. Ja. Taufverheißung am Ende, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist nicht das Wort des Alten Testamentes, das ist das Wort des Neuen Testamentes in Christus gesprochen und am Kreuz eingelöst. Wir selbst könnten ja auch nie genug geben, damit alles das, was uns von Gott trennt, wieder ausgebügelt wird. Das hat er selbst am Kreuz für uns gemacht. Was das bedeutet, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist auch das Thema natürlich jetzt dieser Passionszeit. Für heute vielleicht so viel. Gott hat die Liebe seines Lebens gefunden. Und das bist du. Amen.